886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechten Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Freitag ist, wir plaudern über ein paar der Themen des Tages und sind jetzt ein bisschen bunter und fangen an mit einer Nachricht von dir, Mike, die du gefunden hast. Da finde ich generell den Zugang sehr schön, dass, wenn etwas unabsichtlich passiert, daraus dann aber auch etwas werden kann, etwas Unerwartetes, das so nie geworden wäre und dann vielleicht sogar gut ist.
Und das man eigentlich verhindern möchte, ja. Bisschen Clickbait ist die Schlagzeile. Ich lese jetzt trotzdem vor, ganz am Ende lösen wir auf, warum es ein bisschen Clickbait ist. Die NASA könnte unabsichtlich den Mars besiedelt haben. Standardartikel. Was? Also von Anfang an. Ja, das ist ja tatsächlich ein wichtiger Teil der Raumfahrt, dass man vermeiden will, dass Lebensformen den Planeten wechseln. Spannender Aspekt dazu auch, als die Crew von Apollo 11 nach der Mondlandung zurückgekommen ist, die durften nicht sofort ihren Liebsten in die Hände fallen. Die mussten 21 Tage in Quarantäne, weil die sind noch immer untersucht worden, ob die vielleicht irgendeine Lebensform von irgendwelchen Außerirdischen mitgebracht haben. Und das Ganze gilt natürlich auch andersrum, vor allem jetzt andersrum. Man will vermeiden, dass Lebensformen, die es auf der Erde gibt, in den Weltall gebracht werden oder auf andere Planeten, weil man einfach nicht weiß, was dann mit denen passiert. Und das kann aber passieren natürlich. Also wenn wir einen Roboter auf den Mars schicken, da will dafür gesorgt werden, dass der wirklich völlig steril dort landet. Also keine Poren, Pollen, Pilze, Mikroorganismen, noch was auch immer auf den Mars bringt. Aber ja, natürlich, fast kein lebender Organismus, der auf der Erde existiert, kann woanders existieren, aber eben nur fast. Es gibt schon extrem widerstandsfähige Lebewesen auf der Erde. Es gibt zum Beispiel diese kleinen, süßen Bärtierchen. Das haben wir sicher alle schon mal gesehen. Ich kann es jetzt schwer beschreiben, einfach Bärtierchen googeln. Die gibt's. Jetzt hat man in irgendeiner Doku hat man die schon mal gesehen.
Ich google jetzt natürlich Bärtierchen.
Ich hab's auch schon.
Na, mach das. Habt ihr sicher schon mal gesehen. Gibt's seit Millionen Jahren.
Ach nee, meine Güte.
Ja, die schauen so ganz lieb aus. Ein Millimeter klein, wahrscheinlich sogar kleiner meistens, gibt's seit Millionen Jahren auf der Erde. Die sind wahnsinnig widerstandsfähig. Die könnten laut Untersuchungen vielleicht sogar tatsächlich im Weltall und auch am Mars überleben. Dann gibt es auch gewisse Moose oder eben auch Pilze. Manche Pilzarten sind wahnsinnig widerstandsfähig. Und jetzt gibt es eine neue Studie, die zeigt, die Prozedur, die verwendet wird, um Raumschiffe zu desinfizieren und die eben verhindern soll, dass Lebewesen ungeplant ins All transportiert werden, also die dafür sorgen soll, dass die Raumschiffe nicht kontaminiert sind. Da wird mit UV-Strahlung gearbeitet und mit Hitze und allem Möglichen. Diese Prozedur reicht nicht aus, um alle Organismen abzutöten. Und es gibt eine ganz bestimmte Pilzart, die überlebt das und die könnte jetzt schon am Mars sein.
Die könnte ich mit einem fassungslos.
Ist unglaublich, ja. Und sie könnte nämlich auch am Mars überleben, zumindest eine gewisse Zeit, ist untersucht worden. Die könnte diese Lebensbedingungen am Mars eine Zeit lang überleben. Und das könnte auch schon passiert sein. Es gibt so Fotos vom Mars, von diesen Mars-Robotern, die so auf den Steinen irgendwelche Flecken zeigen. Und das könnte das sein. Ist aber alles sehr, sehr spekulierend und sehr viel Spekulation und hypothetisch und Ding und bla bla. Und vor allem der allerletzte Satz des Artikels, und da komme ich jetzt wieder zu dem, dass es ein bisschen Clickbait ist, der Pilz überlebt dort zwar, aber nur 24 Stunden.
Alter, ja. Wie eine Instagram-Story.
Ja, das ist der hat genau eine Instagram-Story und dann ist er weg.
Schön.
Ja, also das finde ich ein bisschen schade, dass da, also weil ich meine, wenn er überlebt, wenn da steht, überlebt, dann rechne ich damit, der überlebt und nicht, der stirbt nach 24 Stunden, weil der überlebt ja nicht.
Nein, aber das ist richtig. Er kämpft ums Überleben und verliert
dann. Und dann nicht, ja. Also ja, es ist ein bisschen Clickbait, aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend, eben so auch zu lernen, dass da schon sehr, sehr viel in der Raumfahrt darauf geachtet wird, dass das eben verhindert wird, weil du eben überhaupt keine Ahnung hast, was passiert, wenn die Bärtierchen dann zum Beispiel am Mars landen. Vielleicht werden sie dann wirklich so groß wie ein Bär. Wer weiß.
Niemand weiß das. Aber eben
wir wollen es auch nicht wissen.
Ja, wirklich. Nein, wir wollen es wirklich nicht wissen.
Aber schön, dass aus solchen unabsichtlichen Dingen dann zumindest ein Learning passiert.
Immerhin.
Man kriegt was weiter und das ist sehr schön.
Danke der Standard.
Und kommen jetzt zu einer Sache, das ist was, da nehme ich mich auch an der Nase jetzt, das muss ich jedes Jahr auch wieder hören, damit ich ja nicht vergesse, dass eigentlich das ja ein Ablaufdatum hat, Lisa.
Richtig, fällt unter die Kategorie PSA, Public Service Announcement. Eben, man hört es immer wieder, man weiß es, aber es schadet nicht, wenn wir uns gemeinsam daran erinnern, vor allem jetzt, wenn wir vielleicht ins Badezimmerkastel schauen und uns denken, ah, Eh noch genug da, verwende ich noch. Geht um die Sonnencreme. Artikel dazu auf ORF.at mit der Schlagzeile Sonnencreme hat Ablaufdatum. Im Regelfall sollte Sonnencreme 2 bis 3 Jahre halten, wenn sie original verpackt und luftdicht verschlossen ist. Anders ist das aber, wenn die Tube im letzten Jahr schon verwendet wurde oder eben einfach schon offen ist, dann kann es sein, dass die Haltbarkeit vom Ablaufdatum abweicht. Aber auch das ist zum Glück auf der Verpackung angegeben. Meistens ist das so ein Symbol, das schaut aus wie eine geöffnete Cremedose. Da steht dann eine Monatszahl dabei und das sind normalerweise 12 Monate, wovon ausgegangen wird.
Also wenn ich es aufgemacht habe, soll ich es innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen?
Genau.
Sehr gut, Mike.
Gut, ja, ich bin stolz auf dich.
Ich wollte es nochmal wiederholen.
Ja, wichtig. Aber pass auf, was die Haltbarkeit noch zusätzlich verkürzen kann, ist die falsche Lagerung. Die Sonnencreme sollte möglichst kühl und trocken gelagert werden. Also wenn du sie im heißen Auto gelassen hast, am Novarock zum Beispiel oder so, kann sein, dass sich das nicht ganz ausgeht mit der Haltbarkeit. Mhm. Es ist zwar jetzt nicht so, dass die Sonnencreme sofort kaputt ist, aber wenn eben das Haltbarkeitsdatum überschritten ist, dann ist der angegebene Lichtschutzfaktor einfach nicht mehr garantiert, weil sich die enthaltenen UV-Filter, die deine Haut schützen sollen, verändern können. Wenn die Creme allerdings dann komisch riecht, eine andere Farbe hat oder schon bröckelt, dann sollte man sie natürlich auch unabhängig vom Haltbarkeitsdatum entsorgen. Ja?
Das klingt extrem. Ist das schon mal passiert,
dass die Sonnencreme bröckelt? Wenn sie quasi leicht vertrocknet ist oder so.
Na, wenn dann nur am Rand.
Am Rand, genau. Rauskommt. Lichtschutzfaktor wahrscheinlich auch ein Begriff, den wir alle kennen, aber wie genau rechnet man sich den jetzt aus, wie lange das Einschmieren hilft? Mike, aufpassen, rechnen.
Ja, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gehört.
Kein Garant jetzt, aber es gibt eine einfache Faustregel, womit man sich den Lichtschutzfaktor ausrechnen kann. Der angegebene Lichtschutzfaktor wird einfach multipliziert mit der Zeit, die man theoretisch ohne Sonnenschutz in der Sonne verbringen könnte. Also wenn du jetzt 10 Minuten in der Sonne sein kannst, ohne eingeschmiert zu sein und ohne einen Sonnenbrand zu bekommen, dich dann mit Lichtschutzfaktor 30 einschmierst, dann multiplizierst du einfach 10 mal 30, kommst auf 300 Minuten, sind 5 Stunden.
Das kommt mir extrem lang vor. 5 Stunden hält das dann?
Maximal.
Okay.
Der Schutz verringert sich natürlich durch Reibung oder Kleidung oder Wasser.
Oder schwimmen gehen oder so, ja.
Deshalb nach jedem Baden unbedingt nachschmieren und sowieso alle 2 bis 3 Stunden. Weil wir wissen alle, Sonnenbrand ist hautschädlich und erhöht das Hautkrebsrisiko, weil die DNA-Schäden einfach in den Hautzellen dann auftreten. Deshalb bitte Sonnencreme verwenden. Bitte
schmieren. Muss ja aufpassen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich schmeiß die Sonnencreme vom letzten Jahr immer weg.
Na schau, jetzt also den Artikel gar nicht braucht.
Am Anfang der Saison wird
kaufst
die
eine neue
entsorgt.
Schau,
und ich kaufe eine neue.
Ich komme gar nicht dazu, dass ich sie wegschauen kann, weil ich so viel Sonnencreme brauche im Jahr, weil ich so schnell einen Sonnenbrand bekomme.
Vorbildlich, Lisa.
Du bist die Bravste. Ja,
immer schön schmieren, das finde ich großartig.
Unbedingt.
Und ich finde auch sehr spannend, dass trotzdem aber die Zeit, wie lange es hält, dann zurückgeht, wenn sie irgendwo liegt, wo es heiß ist. Weil ich denke mal, ich schmier's mal ja auch auf die Haut und bin wo es heiß ist. Aber natürlich, das ist ja nicht dasselbe Vergleich, ne? Weil das, was in der Tube drin ist, liegt ja dann vielleicht länger noch.
Viel länger in der Sonne.
Genau, als ich in der Sonne.
Genau.
Hoffentlich.
Ja. Aber es stimmt schon, es ist nicht deppert, das zu sagen, wenn ich jetzt den ganzen Tag unterwegs bin und die Sonnencreme liegt die ganze Zeit am Handtuch und da brennt die ganze Zeit die Sonne drauf, dann wird das Haltbarkeitsdatum schon ein bisschen verringert, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig.
Es wird der Lichtschutzfaktor einfach ein bisschen gestört, deswegen noch.
Es wird jetzt nicht schaden, wenn du einen Tag im Freibad bist oder im Novarock bist, aber prinzipiell sollte man schon aufpassen.
Sonnencreme in den Kühlschrank.
Ja, ist auch dann angenehmer beim Draufschmieren.
Ja, absolut. Und kommen jetzt zu einer ganz anderen Meldung und für mich vielleicht die spannendste Untersuchung, die ich jetzt in letzter Zeit gelesen habe.
Na.
Es geht um Vögel in der Stadt.
Vögel.
Genau. Und man kennt sie, die rennen herum und sie akzeptieren uns genauso wie wir sie. Und das ist so ein Zusammenleben in der Stadt. Und oft merkt man dann ja auch, die sind viel zutraulicher und so, die Vögel, und man kann da ein bisschen näher dran und sowas. Und anscheinend ist es ihnen auch ein bisschen wurscht, dass wir da sind. Und da gibt es jetzt eine Untersuchung und einen großen Unterschied, nämlich wer sich ihnen nähert, ist ein Social Media Posting in der Zeit im Bild und ein Artikel im Standard mit der Schlagzeile rätselhaftes Verhalten, Stadtvögel fürchten sich vor Frauen mehr als vor Männern. Eine Untersuchung, die angestellt wurde, internationales Forschungsteam da extra aufgetreten mit erfahrenen Ornithologen. Und die haben unterschiedliche Vögel eben in mehreren Städten untersucht. Und ich liebe einfach die Art der Untersuchung, weil sie mussten dann natürlich das nachmachen und sind dann auf die Vögel zugegangen, so geradlinig, haben Blickkontakt mit ihnen gehalten und haben dann geschaut, wann fliegt der Vogel weg, bei welcher Distanz. Und sie haben extra geschaut, also sie haben bewusst natürlich Frauen und Männer gleich viele genommen und dann aber extra geschaut, dass sie auch sehr ähnlich gekleidet sind und auch einen ähnlichen Körperbau haben oder zumindest eine ähnliche Größe. Und dann ist sich angeschaut worden, eben bei welcher Distanz fliegt der Vogel weg. Und rausgekommen ist, dass Vögel messbar früher weggeflogen sind, wenn sich eine Frau genähert hat, als wenn es ein Mann getan hat. Nämlich Männer sind fast einen Meter näher dran gekommen als die Frau.
Aber sie haben das nicht immer beim gleichen Vogel getestet, oder?
Nein, unterschiedliche Vogelarten, aber immer eben in unterschiedlichen Städten auch, international. Und es ist auch extra auf die Rahmenbedingungen geachtet worden, dass wirklich alles gleich ist oder sehr ähnlich ist. Also auch die Größe dann der Vogelgruppe aus Vogelsicht, Geschlecht vom Vogel, Umgebung, alles, alle Aspekte. Und trotzdem ist dieser Effekt bestehen geblieben, dass da eben Unterschiede sind. Und das ist nicht zum ersten Mal rausgekommen. Es gibt eine ältere Studie, was Geschlechtsunterschiede macht bei Tieren, dass Ratten unter größerem Stress stehen, wenn sie mit männlichen Wissenschaftlern zu tun haben als mit weiblichen. Warum das generell so ist, weiß man noch nicht. Das muss noch herausgefunden werden.
Oder warum man das untersucht.
Oder das zum Beispiel. Aber Forschende vermuten eben gerade bei der Vogelgeschichte jetzt, dass da Unterschiede im Gang und im Geruch eine große Rolle spielen.
Ja, eben, das denke ich mir, weil mein Gedanke war gerade, die Taube weiß ja nicht, ob ich ein Mann oder eine Frau bin.
Also
die
hat ja gar
kein, genau, das, die hat ja gar kein Konzept von dem.
Genau.
Das heißt, es muss irgendwas sein, das überhaupt nichts mit dem zu tun hat.
Auch nicht mit der Körpergröße, weil das ist ja extra beachtet worden, dass das dann auch ähnlich ist und dass da nicht so ein massiver Unterschied ist.
Sehr spannend.
Spannende Untersuchung. Komisch, ja.
Ein Meter näher.
Können wir jetzt, wenn man
Vogel begegnet in der Stadt? Hat irgendwer in der Untersuchung die Taube gefangen, ist die Frage.
Das ist eine sehr gute Frage.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6